Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist das Ende der Josefsgeschichte, wie sie uns im 50. Kapitel des Buch Mose, des ersten Buch Mose, erzählt wird. Ich lese diesen Text in der Übersetzung des Alttestamentlers Jürgen Ebach. Josefs Brüder kam es zu Bewusstsein, ihr Vater war nun tot. Da sagten sie: Was, wenn Josef uns jetzt anfeindet und all das Böse, das wir ihm angetan haben, voll auf uns zurückkommen lässt? So richteten sie dem Josef aus: Dein Vater hat uns angesichts seines Todes dies ausgerichtet. So sollt ihr dem Josef sagen: Ach, trage doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Verfehlungen. Böses haben sie dir ja angetan. Doch jetzt trage doch am Verbrechen derer, die Knechte sind vor des Vaters Gott. Josef aber weinte über die an ihn gerichteten Worte. Da gingen seine Brüder selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten: Da hast du uns zu deinen Knechten. Da sagte Josef zu ihnen: Habt keine Angst. Ja, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr nämlich habt euch Böses ausgerechnet gegen mich. Gott hat es zum Guten summiert, um das zu tun, was heute zutage liegt, ein großes Volk zum Leben zu bringen. Und jetzt habt keine Angst, ich selbst will euch und eure Kinder versorgen. So brachte er sie zum Aufatmen und redete ihnen zu Herzen. Wer Familie hat, liebe Gemeinde, wer Familie hat, braucht keine Feinde. Ist so, oft zumindest. Auf engstem Raum wird in Familien gestritten, gelogen, hintergangen, gedemütigt, geschwiegen, nebeneinander und gegeneinander gelebt und gehandelt. Gewalt gegen Kinder, oft in Familien. Gewalt gegen Frauen, oft im häuslichen Kontext. Streit ums Geld, oft beim Erben. Kampf um Anerkennung, oft unter konkurrierenden Geschwistern. Provokatives Desinteresse, oft unter denen, die jahrelang unter einem Dach leben. Wer Familie hat, braucht keine Feinde. Und hier stehen sie nun, Josef und seine Brüder. Wer Familie hat, braucht keine Feinde. Zwischen Josef und seinen Brüdern liegt eine jahrzehntelange Feindschaft. Ein Konflikt, der sie mit der Geschichte ihrer Vorfahren verbindet und der sich zwischen ihnen in ständigen Wiederholungen fortsetzt. Immer wieder scheinen sich die Dinge zu wiederholen, immer wieder die gleichen Muster. Verhängnisvoll sind die Brüder von Kindheit an in die Streit- und Schuldgeschichte ihrer Väter und Mütter verstrickt. Denn von Beginn an war eines klar: Ihr Vater hatte nicht zu allen 12 Brüdern die gleiche Beziehung. Manche der Kinder, der Brüder sind Kinder der Mägde von Jakob, Kinder zweiter Ordnung. Manche der Brüder sind Kinder der Lea, Kinder der ungeliebten Frau. Kinder der Frau, die Jakob nie hatte heiraten wollen, die er aber aus familiären Gründen und aus Gründen der Tradition hatte heiraten müssen. Josef aber war der Sohn der Rachel, der geliebten Frau. Rachel ist die Frau, die Jakob von der ersten Begegnung an liebt. Die Frau, für die er viele, viele Jahre arbeitet, um sie heiraten zu können. Aber eben auch die Frau, die jahrelang keine Kinder bekommt und den Kinderreichtum ihrer Schwester Lea, der ungeliebten Frau, ertragen muss. Und dann, nach langen Jahren des Leidens, Haderns und Streitens, wird Josef geboren. Der erste Sohn von Jakob und Rachel, der erste Sohn der Liebe. Und so heißt es am Beginn der Josefserzählung einigermaßen lapidar, Jakob hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne. Was so lapidar klingt, ist in Wahrheit eine veritable Katastrophe. Ungleich verteilte Elternliebe, ungleich verteilte Aufmerksamkeit, ungleich verteilte Zuwendung. Aus Elternsicht oft nicht anders möglich. Manchmal ist einem eines der Kinder einfach näher als das andere. Aber für die Kinder ist der lebenslange Kampf um Anerkennung eröffnet. Die einen werden übersehen, der andere wird gesehen. Die einen arbeiten den ganzen Tag, der andere bekommt Geschenke. Die einen managen ihr Leben selbst, der andere bekommt in allem Unterstützung. Und die Lage zwischen Josef und seinen Brüdern wird dadurch nicht noch vertrackter, dass Josef nicht gerade zu Bescheidenheit und Demut neigt. Von Anfang an spielt er Spielchen mit seinen Brüdern. Die Zuwendung seines Vaters steigt ihm zu Kopf. Er lässt seine Brüder seine bevorzugte Stellung spüren und quält sie mit gehässigen Träumen. Wie Ähren auf dem Feld werden sie sich alle vor ihm beugen. Den Sternen gleich werden sie mit Sonne und Mond sich vor ihm verneigen. Die ganze Familie wird sich um ihn zentrieren. Er setzt die Hierarchie, nein, viel genauer, er ist die Hierarchie. Er wird herrschen. Mit seinen Gebaren, seinen Träumen und irgendwann mit seiner bloßen Existenz demütigt Josef die Brüder. Dann ist eines Tages der Moment erreicht, an dem sie genug haben. Sie entledigen sich des Problems. Sie schaffen sich Josef vom Hals, indem sie ihn einfach in einen Brunnen werfen. Ein Fall von schwerer Körperverletzung, aber immerhin, er ist weg. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Doch dann plagt einige der Brüder das schlechte Gewissen und sie verkaufen ihn nach Ägypten als Sklaven. Machen ihn zum Sklaven in der Fremde. Dem Vater freilich erzählen sie, Josef sei durch ein wildes Tier zerfetzt worden. Ganz tragische Angelegenheit. Jakob aber ist untröstlich, der erste Sohn der Liebe, verloren. Und die Bibel erzählt, alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich daran, Jakob durch ihren Trost aufatmen zu lassen. Aber er verweigerte jeden Versuch, sich trösten zu lassen und sagte, ich werde in Trauer zu meinem Sohn in die Totenwelt hinabsteigen. In dieser Familie wird gelogen, getrickst, hintergangen, gedemütigt, nebeneinander und gegeneinander gelebt und gehandelt. In dieser Familie bricht man sich das Herz, verwundet einander und wirft sich wechselseitig Steine auf den Lebensweg. Und wie so oft haben diese Gehässigkeiten nachvollziehbare Gründe. Übersehen zu werden, nichts zu zählen, nicht ins Bild zu kommen. Bevorzugt zu werden, immer im Vordergrund zu stehen, geliebt zu sein, all das macht etwas mit uns und mit unseren Beziehungen. Und so scheinen wir unentrinnbar verwickelt in unseren Beziehungen. Unentrinnbar scheinen die Muster, in denen wir miteinander umgehen. Und jetzt, in diesem Moment stehen sie hier, Josef und seine Brüder, und zwischen ihnen liegt dieser jahrzehntelange Konflikt. Ein Konflikt, der in die Geschichte ihres Vaters zurückreicht und der sie unentrinnbar aneinander bindet. Die schwere Schuld der Brüder, ihr Mordversuch, die jahrelange Täuschung des Vaters. Aber auch Josef hatte ihnen zuletzt nichts geschenkt. Nachdem er als Sklave nach Ägypten gekommen war, war es ihm dort rasch gelungen, Karriere zu machen. Er macht, trotz einiger Rückschläge, als Ausländer Karriere. Und zuletzt verwaltet er die Lebensmittelressourcen des Landes. Klug hatte er vorausgesehen, dass auf gute Jahre schlechte Jahre folgen können, dass das der Lauf der Dinge ist. Und umsichtig hatte er in den guten Zeiten, in den guten Jahren Lebensmittel abgezweigt. Er hatte Ressourcen geschont, anstatt sie planlos zu verschwenden. Und als nun eine ganz und gar elendige Hungersnot kommt, kann er das Volk in Ägypten und das Volk in den Nachbarregionen versorgen. Denn auch dort, wo Jakob und die Brüder wohnen, bricht der Hunger aus. Die Brüder reisen also nach Ägypten, um im fremden Land einzukaufen. Die Not treibt sie in die Fremde. Und dort begegnen sie Josef wieder. Sie aber erkennen ihn nicht, denn ihre Schuld bindet ihnen die Augen. Würden sie ihn erkennen, müssten sie ihrer Schuld in die Augen schauen. Josef aber erkennt sie und er quält sie. Er unterstellt ihnen Spionage, lässt sie einsperren, fragt sie nach ihren Familienbeziehungen aus, fordert, dass wenn sie je noch einmal kommen sollten, Getreide zu kaufen, dass sie dann ihren jüngsten Bruder mitbringen müssten, Benjamin. Benjamin ist auch ein Sohn der Rachel, der letzte verbliebene Sohn der geliebten Frau. Das Leben Benjamins zu gefährden, würde dem Vater das Herz brechen. Schon allein der Gedanke jagt den Brüdern das blanke Entsetzen ein. Doch der Hunger zwingt sie zu einer zweiten Reise und jetzt lockt Josef sie in eine Falle, will ihnen Benjamin nehmen, testet aus, ob sie ihn auch preisgeben würden, ob sie bereit sind, den Willen des Vaters zu brechen. Spätestens jetzt ahnen die Brüder, ihre Tat kehrt zu ihnen zurück. Sie tragen Schuld und müssen Schuld tragen. Doch die Wiederholung der Konstellation soll nicht die Wiederholung der Tat sein. Sie weigern sich, den jüngsten Bruder herauszugeben. Da gibt Josef sich zu erkennen und lässt seinen Vater und die ganze Familie nach Ägypten bringen, sichert ihre Lebensgrundlage, gibt ihnen Land und für einen Moment scheint alles gut. Doch dann stirbt der Vater. Das einende und schonende Band fällt weg. Doch die Schuld, der Konflikt, sie sind ja noch da. Die Brüder wissen, Josef hat ziemlich gute Gründe, sich ziemlich heftig an ihnen zu rächen. Jetzt, wo der Vater tot ist, könnte er die offenen Rechnungen begleichen. Vorsichtig tasten sie die Stimmungslage ab. Sie schicken einen Boten, der Josef erzählen soll, was der Vater gesagt haben soll. Ach, trage doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Verfehlung. Josef soll ihre Schuld tragen. Das lassen sie ausrichten durch einen Dritten. Die direkte Begegnung vermeiden sie. So lange, bis es nicht mehr anders geht. Und dann stehen sie vor ihm, fallen vor Josef nieder und bieten ihre Versklavung an. Josefs Träume scheinen sich jetzt zu erfüllen. In dieser Geschichte scheint alles immer wieder zu kehren. Doch jetzt, in diesem Moment, ändert sich alles. In diesem Moment werden die endlosen Wiederholungen aufgebrochen. Josef greift dem Rat der Familiengeschichten in die Speichen. Habt keine Angst, sagt er. Ja, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr nämlich habt euch Böses ausgerechnet gegen mich. Gott hat es zum Guten summiert, um das zu tun, was heute zutage liegt, ein großes Volk zum Leben zu bringen. Schuld lässt sich nicht tragen, geschweige denn ertragen, wenn indem wir Boten dazwischen schalten, den direkten Kontakt vermeiden oder indem wir uns unterwerfen und einander zu Sklaven machen. Die Brüder wollen zwar die Schuld übernehmen, aber sie wollen zugleich Verantwortung abgeben, indem sie sich zu Josefs Dienern erniedrigen. Sie sollen aber Gott dienen. Sie sollen als Knechte Gottes unter Menschen und als Menschen den aufrechten Gang wagen. Sie müssen sich ihrer Verantwortung stellen. Sie müssen mit der Schuld leben. Aber sie sollen mit der Schuld auch leben können, als Freie. Und das ermöglicht ihnen Josef. Denn auch er hat sich verändert. Er spielt nicht mehr länger Gott und lässt seine Brüder wie Marionetten tanzen. Er beendet die Machtspielchen. Er fordert nicht länger, dass sie vor ihm niederfallen. Josef hat gelernt, er steht nicht an Gottes statt. Was er tun kann, wird er tun. Die Brüder versorgen und als Freie leben lassen. Was er nicht tun kann, nämlich ihre Schuld tragen und vergeben, das wird er auch nicht tun. Das überweist er an Gott. Er überlässt die Begleichung der Rechnung Gott. Gott versieht aber diese schreckliche Rechnung mit einem positiven Saldo. Ihr habt euch Böses ausgerechnet gegen mich. Gott hat es zum Guten summiert. Ja, liebe Gemeinde, wer Familie hat, braucht keine Feinde. Davon erzählt diese Geschichte in scheinbar endlosen Wiederholungen. Doch am Ende bricht diese Erzählung diese Wiederholungen auf und spielt eine Idee ein, wie Veränderung möglich ist, indem wir unterscheiden zwischen uns und Gott. Ja. Bin ich denn an Gottes Stelle? Die, die schuldig wurden, werden nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Zum Leben gehört es, schuldig zu werden, Schuld einzugestehen und mit Schuld leben zu müssen. Aber wir sollen mit der Schuld auch leben können, als Freie. Die aber, die Unrecht erlitten haben, stehen nicht an Gottes statt. Sie werden nicht zu einer Vergebung genötigt, die menschliche Fähigkeiten übersteigt. Josef bietet seinen Brüdern keine großzügige Vergebung an. Er verspricht aber, ihre Familien zu versorgen. Auf das Begleichen von Rechnungen wird verzichtet. Die Gemeinschaft wird nicht aufgekündigt. Die unsäglichen Machtspiele werden beendet. Das ist doch Hoffnung mehr als genug. Weil dann werden wir als Menschen auf das zurückgeführt, was wir tun können, was wir aber auch tun sollten. Verantwortung für unsere Taten übernehmen, Rechnungen offen lassen, füreinander sorgen, als Freie für Freie. Vergebung aber ist dann zuallererst einmal die Sache Gottes. Die Wunden heilen kann nur er. Dies einzusehen ist der Anfang vom Ende der endlosen Wiederholungen. Dazu segne uns Gott. Amen.